uns allen, denke ich, ist wichtig, dem Herrn ähnlich zu werden. Bitte schlagt mit mir auf Römer 8, 29. Es ist nicht nur der Vers, den ihr hier seht, deswegen lohnt es sich, dass wir ihn aufschlagen. Römer 8, ist ein Gedanke, den ich auch auf einer Konferenz gelernt habe, von Tom Cunningham, von dem die Kassetten draußen liegen. Römer 8, Vers 29 ist ja eingebettet in die Verse 28 und 30, also lesen wir den ganzen Abschnitt, Römer 8, 28. Da heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Oder Luther übersetzt, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, was ist das Beste, ist das Gute, zu dem uns alle Dinge dienen sollen? Antwort: Alle Dinge in unserem Leben, auch die sogenannten schweren, die unangenehmen, die unerfreulichen, die uns zu schaffen machen, auch selbst Krankheit und Leid, soll uns dazu dienen, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden sollen. Das ist das Gute, das ist das Beste, was uns passieren kann, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wir lesen immer nur Vers 28, aber wir müssen den Zusammenhang sehen. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden, das ist das Gute, das erreicht werden soll, oder das Beste, wie Luther sagt. Und es gibt noch eine Stelle, beide sind bei Paulus, wo er davon spricht, dass wir in einem Prozess der Heiligung umgestaltet werden sollen in das Bild Jesu. Das ist 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, wenn wir den Herrn anschauen, wenn wir wirklich uns mit ihm beschäftigen, ihn beobachten, in den Evangelien sehen, wie er gewandelt ist, Gemeinschaft mit ihm haben, ihn auch anschauen im Gebet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir können uns ja sein Gesicht nicht vorstellen, aber manchmal fühle ich mich ihm so nahe oder dass er mir so nahe ist, dass ich den Eindruck habe, er ist vor mir, ja, auch wenn ich sein Gesicht nicht sehe. Aber die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, ihn anschauen, und dabei werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Man sagt, was man anschaut, das prägt. Wenn man viel auf den Herrn schaut, das prägt. Das prägt uns in dasselbe Bild. Also Gott hat ein großes Ziel. Er möchte alle seine Kinder dem Bild seines Sohnes, dem Erstgeborenen, gleich machen. Uns. Stellt euch mal vor, was das bedeutet, wie viel Arbeit Gott da noch mit uns hat, dass wir so werden, auch in unserem Charakter, wie Jesus war, so rein, so liebevoll, so barmherzig, aber auch so heilig an der richtigen Stelle, ja, und so gerecht und friedfertig und all die guten Eigenschaften, geduldig. Das möchte der Herr mit uns erreichen. Gut. Das ist uns allen klar, da bin ich sicher, da ist jeder mit mir einverstanden. Wir sollen Jesus Christus ähnlich werden in unserem Wesen, in unserem Charakter. Und das muss unser Anliegen sein. Aber schaut mal, als der Herr hier auf der Erde lebte, da hatte er eine Priorität. Das haben wir heute ganz deutlich gesehen. Er hatte nicht die Priorität, die ganze Welt zu bekehren. Er hat keine Reisen nach Rom unternommen. Und nach Persien hätte er ja auch machen können. Er hätte ja wie der eilige Vater in zig Länder reisen können, ja. Ihr wisst, wen ich damit meine, ja. Johannes Paul II. Wurde ja der eilige Vater genannt, weil er so viele Auslandsreisen gemacht hat, 104 an der Zahl. Die Priorität des irdischen Dienstes Jesu war Zurüstung von Jüngern. Darum ist er auch immer in Israel geblieben, hat das Land Israel nie verlassen. Und hat dann in der zweiten Hälfte seiner Wirksamkeit sich ganz auf diese 12 Männer konzentriert. Und die letzte Woche seines Lebens hat er ganz alleine mit ihnen verbracht, mit seinen Jüngern. Und zuletzt, die letzten Stunden, war er mit ihnen im Saal, im Obersaal in Jerusalem. Konzentration, Zurüstung von Jüngern. Und jetzt lebt er in mir. Er ist auferstanden, er ist zum Vater gegangen, er kommt durch den Heiligen Geist in das Herz all derer, die ihn aufnehmen, die ihn Herr und Retter sein lassen. Jetzt lebt er doch in mir. Das dürfen wir doch wirklich mit Fug und Recht sagen, dass Christus in uns lebt. Das glauben wir, das ist unsere Überzeugung und das wissen wir auch. Er lebt in mir und jetzt möchte er seine Prioritäten in meinem Leben fortsetzen. Versteht ihr den Gedankengang? Er war hier auf der Erde 33 Jahre lang und er hatte in den 3 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit eine große Priorität, Zurüstung von Jüngern. Jetzt ist er der erhöhte Herr im Himmel und er lebt sein Leben durch mich. Und er möchte auch jetzt diese Priorität weiter fortsetzen. Das heißt, er möchte durch mich andere zu Jüngern machen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Er möchte seine Priorität in meinem Leben fortsetzen. Er möchte andere zu Jüngern machen. Er möchte mich dazu gebrauchen. Und da ist die Frage noch einmal, wollen wir Christus ähnlich werden, nicht nur im Charakter, sondern auch in seinen Prioritäten? Wir wollen dem Herrn ähnlich werden. Ja, wir wollen so werden wie er in seinen Wesenszügen, in der Art, wie er reagiert hat und so weiter. Wir wollen sanftmütig werden wie er und demütig und all die Eigenschaften. Aber wollen wir auch seine Prioritäten nachahmen, sie zu unseren machen, nämlich Menschen zu Jüngern machen? Ist mir ganz wichtig geworden, dieser Gedanke, ich möchte gerne mit meinem Leben, die paar Jahre, die ich vielleicht noch haben darf hier auf der Erde, ich möchte gerne da mithelfen, dass andere zu Jüngern werden. Und heute hat mir der Herr eine ganz besondere Gelegenheit gegeben. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal zu so vielen Menschen auf einmal über dieses Thema sprechen konnte, wie heute hier bei euch in Bielefeld. Und mir ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr diese Gedanken aufnehmt, dass ihr sie versteht. Alle geistlichen Wahrheiten gehen immer zuerst über den Verstand, aber dann über den Verstand, übers Verstehen, ins Herz und dann ins Leben hinein. Und ich hoffe sehr, dass dieser Weg stattfindet bei vielen von euch. Noch ein Gedanke aus Kolosser 1, jetzt sind wir mal gerade einen Augenblick bei Paulus, ja? Kolosser 1 ist aber sehr wichtig, weil ich möchte nicht, dass der Gedanke entsteht, aha, jetzt müssen wir nach Hause gehen auf unsere Stellen in unsere Gemeinden und dann müssen wir die Ärmel hochkrempeln und dann von heute an muss alles anders werden, jetzt müssen wir uns mit dem treffen und mit dem und noch mehr Bibel lesen und dies machen. Ah, wie soll das werden? Ich ächze jetzt schon unter der ganzen Anforderung. Schaut mal hier, Kolosser 1, Vers 27. Da schreibt Paulus, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier steht es, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Wisst ihr, wovon Paulus hier spricht? Er spricht hier von der Arbeit, von dem Mühen in der Jüngerschaft. Er möchte jeden Menschen ermahnen, lehren, vollkommen in Christus darstellen. Wisst ihr was? Paulus war kein Minimalist. Er war kein Minimalist. Ich bin oft ein Minimalist. Das heißt, ich bin mit dem wenigsten zufrieden. Ich bin so von Natur aus so ein zufriedener Mensch. Ich bin immer schon mit dem zufrieden, wenn die Auflösung schlecht ist. Ja, dann kommt ein Bruder, macht eine bessere Auflösung. Dann sehe ich, ah ja, das ist ja noch viel besser. Ja, aber ich wäre schon wieder mit der schlechteren zufrieden gewesen. Ich bin oft ein Minimalist. Und hier dürfen wir keine Minimalisten sein. Wir dürfen nicht denken, ah ja gut, die Menschen sind bekehrt, die gehören jetzt zu unserer Gemeinde. Na gut, wenn sie keine stille Zeit machen, ist nicht schlimm, sie kommen trotzdem in den Himmel. Wenn sie keine Aufgabe haben in der Gemeinde, ist auch nicht schlimm. Die anderen machen die Dinge ja. Ja, wir geben uns so schnell zufrieden mit dem untersten Level und mit dem Status quo, also mit dem augenblicklichen Zustand, geben wir uns zufrieden. Und Paulus war kein Minimalist. Schaut mal, was er hier sagt. Am Ende seines Lebens, er ist schon gefangen genommen, ist einer der Gefangenschaftsbriefe, da sagt er, er möchte jeden Menschen ermahnen, also ermuntern, herausfordern, jeden in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist mehr als gerade bekehrt und dann in den Himmel, ja, sondern jeden Menschen zu helfen, zu wachsen, vorwärts zu kommen, zuzunehmen, um Gott besser ehren zu können und dienen zu können in dieser Welt. Und da sagt er, darum bemüht er sich und kämpfend ringt er darum. Hier steht im Griechischen ein Wort, agonizo, da kommt das Wort Agonie her, das ist der medizinische Ausdruck für Todeskampf, wo Menschen die Schweißperlen auf der Stirn stehen, kalter Schweiß, wo manchmal der Schweiß zu Blutstropfen werden kann. Das ist Agonie, das ist der letzte Todeskampf, den ein Mensch haben kann. Und diesen Ausdruck gebraucht er hier, so ringt er, also mit dem letzten Einsatz seiner Kräfte, den es überhaupt gibt, so ringt er, um Menschen vorwärts zu bringen in der Jüngerschaft. Und trotzdem stellt er hier voran, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist nicht, dass wir jetzt die Ärmel hochkrempeln. Es ist nicht, dass wir das produzieren müssen in uns, wie die roten Blutkörperchen in unserem Knochenmark. Die können wir alle produzieren, wenn unser Körper gesund ist. Aber hier ist Christus in uns. Bevor er davon spricht, wie er ringt in der Jüngerschaft, sagt er, der Herr Jesus lebt in mir. Es ist seine Priorität. Er will das Jüngerwerden hier in den Gemeinden in Bielefeld und Umgebung und wo ihr alle herkommt. Er will Jünger haben und Anbeter. Und darum lasst ihn in euch Raum, lasst ihn Gestalt gewinnen in euch und trachtet danach, ihm ähnlich zu werden, auch in seinen Prioritäten. Aber immer von diesem Ansatz her, er lebt in mir und er will es. Er gibt mir die Kraft, er gibt mir die Freude dazu, auch mal morgens früh aufzustehen, dies und jenes zu tun. Abends nach der Arbeit, wenn man wirklich die Füße hochlegen möchte, dann sich nochmal aufzumachen und einen Krankenbesuch zu machen, das ist ganz schön schwer. Ja, das ist wirklich Überwindung und Selbstverleugnung. Aber Christus in uns, er gibt uns die Kraft dafür und wollen wir ihm Raum geben, dann wird es keine saure Gurkengeschichte. Warum sollen wir dennoch Jünger machen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es Kampf bedeutet? Gottes Wort befiehlt es uns. Gott hat ganz klar gesagt, durch sein Wort, der Herr Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern, sein letzter Befehl. Die Not der Menschen ruft uns. Es gibt so viele Christen, die stecken geblieben sind, auch Jungbekehrte, die verheißungsvoll angefangen haben. Keiner hat ihnen weitergeholfen. Da liegt so viel Potenzial brach, auch in euren Jugendkreisen und Jungscharen und wie ihr sie alle nennt. Die Liebe Christi drängt uns dazu, weil er in uns lebt und seine Prioritäten durch uns leben will. Aber nur Christus in uns wird uns durchtragen. Christus in uns, er ist unsere Kraft. Ja? Es ist nicht in unserem eigenen, dass wir jetzt sagen können, oh, von heute an werde ich ein treuer Jünger sein und werde andere lehren und ja, dann geht das 3 Wochen lang und dann liegen wir wieder auf der Nase. Das geht nicht. Wir brauchen die Gemeinschaft aus der Lebensgemeinschaft mit ihm. So können wir unser Leben führen und ich bete oft morgens einen Satz, den ich von William MacDonald gelernt habe in Amerika. Herr Jesus, lebe du dein Leben durch mich und ziehe du andere Menschen zu dir. Lebe du dein Leben durch mich. Gleich am Morgen, in der Zeit der Stille, ihn bitten, Herr, Christus in uns, lebe du dein Leben durch mich. Ja, sei meine Kraft heute, sei meine Freude, sei meine Gerechtigkeit, sei einfach mein Herr und hab du dein Werk durch mich an anderen. Weil wir bei Paulus sind, möchte ich noch zeigen, dass natürlich Paulus genau nach den gleichen Prinzipien gelebt hat, wie wir sie eben bei dem Herrn Jesus gesehen haben in den Evangelien. Selbstverständlich hatte Paulus die gleichen Grundsätze. Und schaut, ihr kennt alle 2. Timotheus 2, Vers 2. Das kann man sich ja auch wirklich gut merken. Und was bedeutet das? Wenn hier steht, was du, Timotheus, von mir, Paulus, gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Was bedeuten die Zahlen hier in Klammern? Die zeigen, dass hier 4 Christengenerationen genannt sind in einem Vers. 4 Christengenerationen. Paulus war der geistliche Vater des Timotheus. Er hat ihn gezeugt durch das Evangelium. Auch wenn er eine gläubige Großmutter und Mutter hatte, aber Paulus kam nach Derbe und Lystra und dort kam Timotheus zum Glauben. Dann hat Paulus ihn mitgenommen und Timotheus wurde sein Jünger. Es gab wohl kaum eine so enge Jüngerschaftsbeziehung wie zwischen den beiden. Ja? Paulus konnte später schreiben, was du von mir gelernt hast. Ja? Du bist nachgefolgt meiner Lehre, meinem Wandel, meiner Reinheit, meinen Worten, alles nachgefolgt. Und dann, was du gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl irgendwelchen Menschen an, treuen Menschen an, zuverlässigen Menschen an. Habt ihr gemerkt, warum wir eben bei den Bedingungen, wenn ihr euch jemanden sucht, in den ihr euch investieren wollt, der muss zuverlässig sein, treu sein, auf den muss man sich verlassen können. Ja, nicht wie jener Bibelschüler, von dem ich gesprochen habe, was jetzt nicht pauschal alle Bibelschulen in Misskredit bringen soll, das wisst ihr schon, ja. Aber in dem Fall war es so, wir haben auch andere Praktikanten gehabt, sogar von derselben Bibelschule, die haben ganz anderes Zeugnis bei uns hinterlassen. Dann, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Es muss wieder dahin kommen, dass Menschen so zugerüstet werden, dass die wieder anderen helfen können. Und wir hören da oft auf, wir sind schon glücklich, wenn wir mal einem etwas beigebracht haben, aber wir haben nicht den Blick, ihn so weit zu führen, dass er wieder andere lehren kann, damit sich das wirklich multipliziert, dass da ein Schneeballeffekt entsteht. Also 4 Generationen, Paulus, Timotheus, treue Menschen, andere. Nun setz mal deinen Namen ein bei Paulus. Wer ist dein Timotheus? Wirst du bald einen Timotheus haben? Oder ich muss anders sagen, vielleicht sind auch Einzelne hier, die jetzt eher den Wunsch hätten, selbst ein Timotheus zu sein und erst einmal Jüngerschaft zu bekommen. Jetzt bitte ich euch, lauft jetzt nicht nach Hause heute und morgen hängt ihr euch an die Ältesten eurer Gemeinde und an so ein paar Brüder und dann kommen 15 junge Leute an und sagen, mach mit uns eine Jüngerschaftsbeziehung. Ja? Der lässt euch nie wieder auf ein Seminar nach Bielefeld, wenn ihr das so macht. So geht es nicht. Ja? Sondern das muss nicht immer der Älteste sein, der diesen Dienst tut oder die Frau des Ältesten. Ja? Das können Leute sein, zu denen ihr Vertrauen habt, wo ihr wisst, die können euch wirklich etwas unterweisen. Und dann nehmt ihr sie beim Zipfel ihres Bartes oder Gewandes und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ja? Also ich will jetzt eine Jüngerschaftsbeziehung haben. Sorge dafür, dass mir jemand weiterhilft im Glauben. Und wenn du aber einer bist, der schon einige Jahre dem Herrn nachfolgt und schon mitarbeitest in der Gemeinde, dann bete doch dafür, dass dir der Herr zeigt, einen jüngeren Bruder oder euch eine jüngere Schwester, die ihr wirklich auswählen könnt, die ihr ansprechen könnt. Erst beten darüber, nicht gleich morgen auf jemanden stürzen, ja, sondern in Ruhe darüber beten und dann jemanden gezielt ansprechen. Und ich würde euch sogar empfehlen, das euren Ältesten zu sagen und zu den Ältesten zu gehen und zu sagen, ich würde gerne diesem jungen Bruder helfen oder die Schwestern, ich würde gerne dieser jungen Schwester helfen. Da habt ihr doch sicher nichts dagegen. Warum sollten die Ältesten da was dagegen haben? Ja, die werden sich sehr freuen, wenn ihr sie ehrt durch euer Vertrauen, wenn ihr ihnen das so sagt. Dann werden sie euch da drin unterstützen, dann werden sie da für euch beten. Und dann gibt es eine ganz gute Sache. Wenn ihr euch aber einfach so auf jemanden stürzt, ja, dann kann das ja auch Misstrauen erwecken, wenn das bekannt wird, dass ihr euch da mit jemandem trefft. Aber wenn ihr das so macht, dann wird das eine ganz gute Sache werden. treue Menschen und euch in die investieren. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Schluss. Wir kreisen schon über den Flughafen und werden bald landen. Ich darf euch noch diese Folie hier zeigen. Über Jüngerschaft zur Leiterschaft. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe vorhin gesagt, im Neuen Testament finden wir drei Prinzipien, drei Grundsätze. Evangelisation, jeder Christ ein Zeuge Jesu. Jeder kann evangelisieren, sogar Blinde, sogar Stumme können evangelisieren, indem sie Traktate weitergeben. Jeder kann evangelisieren. Jüngerschaft, Leiterschaft. Evangelisation, Jüngerschaft, Leiterschaft. Und hier sehen wir, wie es über Jüngerschaft ganz automatisch zur Leiterschaft gehen kann. Das Evangelium wird einem Menschen gesagt. Der bekehrt sich. Das kommt vor, dass sich Menschen bekehren. Dann ist das ein Neubekehrter, ein Gläubiger. So wie die Lydia, der hatte der Herr das Herz aufgetan und jetzt war sie zum Glauben gekommen, sagt sie in Apostelgeschichte 16, 15. Ist die Lydia. Ja? So. Jetzt braucht so ein Neubekehrter oder Frischling oder Junggläubiger braucht Befestigung. Das nennt man auch Nacharbeit. Das finden wir übrigens auch im Kolosserbrief, den ich hier noch aufgeschlagen habe. Da heißt es in Kolosser 2, 6 und 7, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen oder aufgenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmt mit Danksagung. Diese Verse sind so wichtig, dass die Navigatoren, das ist eine Bewegung, die unter Studenten viel arbeitet an den Hochschulen, dass sie ein Programm herausgebracht hatten, das nannten sie Kolosser 2,7 Programm. Nach diesen Versen hier, ich habe es zu Hause, sehr gutes Material, und da geht es letztlich nur um Nacharbeit, um Befestigung, um Jüngerschaft. Schaut mal, was hier gesagt wird. Wie ihr nun den Christus aufgenommen habt, das ist die Bekehrung, Jesus Christus aufnehmen, so wandelt in ihm, jetzt fängt der Wandel an, das Leben in der Jüngerschaft, gewurzelt müssen diese Jungbekehrten werden, auferbaut müssen sie in ihm werden, befestigt müssen sie werden, und das alles geschieht durch Lehre, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmt mit Danksagung. Das ist ein ganz wunderbarer Vers hier. Und so geschieht also Nacharbeit. Und so wird aus Neubekehrten werden Jünger. Ihr habt vorhin den Unterschied gesehen. Es hat mich niemand an Schienbein getreten. Ja? Der Gläubige und der Jünger, dass das nicht dasselbe ist. Und der Unterschied ist eben, ein Jünger ist schon belehrt, gefestigt. Mit ihm wurde Nacharbeit gemacht. Und diese Phase hier geht durchaus in einer Gruppe. Da kann man eine ganze Gruppe von Neubekehrten nehmen, wie ich es vorhin gesagt habe, in Mannheim nach Werner Gitz Evangelisation haben wir eine Gruppe unterwiesen in Richtung Jüngerschaft. Jetzt beginnt die Zurüstung von Mann zu Mann. Jetzt kommt diese ausgewählte Phase der Jüngerschaft, wo ich nicht jeden nehme, sondern wo ich mir unter Gebet jemanden zeigen lasse, der sehr zuverlässig ist und lernwillig und bereitwillig die Zeit mit mir verbringen will, den rüste ich zu von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau, also von Person zu Person unter vier Augen. Und dann kann ein Arbeiter aus ihm werden. Stört euch nicht an dem Begriff Arbeiter. Ich meine natürlich hier einen Mitarbeiter, aber im Neuen Testament werden die oft Arbeiter genannt. Ganz schlicht und einfach Arbeiter. Einer, der was anpackt und der dem Herrn dienen will. Wie der Herr in Matthäus 9 sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Das ist Zurüstung von Mann zu Mann, so werden Mitarbeiter herangebildet. Und jetzt geht es weiter, durch intensive persönliche Zurüstung werden sie weitergeführt, diese Mitarbeiter, und dann könnten aus dem einen oder anderen Leiter werden. Wie ich euch vorhin von Martin erzählt habe, dem Junggläubigen in Mannheim, der heute bei den Ältesten ist. Ja, das ging nicht von jetzt auf nachher, da ist eine Zeit von fast 12 Jahren dazu. Das gedauert, bis er bei den Ältesten sein konnte. Aber das ist er heute. Daraus werden Leiter oder geistliche Führer, werden sie im Hebräerbrief genannt. Das Wort Führer ist ein bisschen belastet in Deutschland, weil wir mal einen Führer hatten, der in Wirklichkeit ein Verführer war. Aber in der Bibel werden sie nun so genannt, Führer, Leiter, sagen wir meistens dazu. Und schaut mal, diese alle müssten fähig sein, den Vorgang zu wiederholen. Das ist mir jetzt noch sehr wichtig. Ein Neubekehrter, der kann noch nicht anderen groß helfen, ja? Der muss erstmal selber wachsen. Aber wenn er Nacharbeit empfangen hat und ein Jünger geworden ist, dann kann er schon wieder anderen Neubekehrten helfen. Man muss immer eine Stufe weiter sein als die anderen, denen man helfen will, ist ja klar. Und wenn du hier bist, wenn du ein Jünger bist, dann kannst du Neubekehrten helfen, ein Jünger zu werden. Wenn du ein Mitarbeiter bist, kannst du andere zurüsten in der Jüngerschaft. Und wenn du ein Leiter bist, musst du diesen ganzen Prozess wiederholen können, fähig, den Vorgang zu wiederholen. Das, was ihr hier seht, ist nichts anderes als das, was ihr in dem Buch von Leroy Ames findet. Hier habe ich das rausgenommen. Dieses Schaubild, das spielt hier eine wesentliche Rolle in diesem Buch, also verlorene Kunst des Jüngermachens. Ich hoffe, dass sich das doch einige von euch mitgenommen haben. Das ist der Vorgang, der stattfinden soll. Aber ich hatte heute Morgen eine traurige Folie. Ich habe hier noch einmal eine traurige Folie. Dies ist die Geschichte von vier Personen. Kennt ihr die? Die hießen Jeder, Jemand, Alle und Niemand. Die gibt es in jeder Gemeinde, diese vier Leute. Ja? Die gibt es überall. Der Jeder, der Jemand, der Alle und der Niemand. Es gab eine wichtige Aufgabe zu erledigen, und jeder war gefragt, sie zu tun, nämlich Menschen zu Jüngern machen. Jeder war gefragt, sie zu tun. Jeder war sicher, dass jemand es schon tun würde. Alle hätten es eigentlich tun können, aber was kam schließlich dabei heraus? Wie üblich tat niemand die Aufgabe. Der Herr Niemand, ja, der ist weit verbreitet. Und am Ende blieb alles so, wie es war. Und niemand tat die Aufgabe. Schaut euch mal diese Geschichte an. Jeder sollte es tun, 100 von 100 sollten in dem Prozess der Jüngerschaft beteiligt sein. Und wie viele sind es tatsächlich de facto in unseren Gemeinden? Auch bei uns in Hünfeld, wo ich herkomme, Chickenfield, wie manche sagen, da ist es noch nicht alles so, wie es sein sollte. Noch lange nicht so. Könnt ihr euch an diese Folie erinnern? Das war die andere traurige von heute Morgen. Ja, diese elende Statistik aus Amerika, wo ich wirklich befürchte, dass es nicht viel anders ausschaut hier in unseren Breitengraden. 99 leiden niemals einen anderen in der Jüngerschaft an. Das bedeutet, dass nur einer darin tätig ist. Warum machen so wenig Jünger andere zu Jüngern? Warum machen wir so wenig Jünger? Schaut, es scheint uns bedeutungslos. Es gibt keinen großen Ruhm zu ernten. Ja, die Evangelisten, die können wenigstens rühmen, hier, da sind so viele zum Glauben gekommen und da so viele. Ja, da gibt's Ruhm zu ernten, meinen wir. Es gibt Missverständnisse, dass eben manche Brüder oder Schwestern das missverstehen. Was machst du da, wenn du dich immer mit dem da heimlich triffst? Ja, dabei ist es kein heimliches Treffen. Aber es ist einfach ein Treffen, wo man unter vier Augen ist oder sechs Augen, und das könnte missverstanden werden. Es kann Rückschläge geben. Ich möchte euch ehrlich sagen, ich habe einige begleitet, manche sogar ein paar Jahre lang. Ich denke an einen jungen Bruder, der schon großartige Predigten gehalten hat. Tja, eines Tages sitzt er vor mir und sagt, er muss mir was Wichtiges sagen. Ich sage, was ist denn? Ja, er ist jetzt Agnostiker geworden. Ich musste ehrlich sagen, ich musste erstmal zu Hause im Lexikon nachgucken, was ist denn das genau, ja, Agnostiker, aber ich wusste schon, das kann nichts Gutes sein, ja. Und dann hat er mir das erklärt, dass er nicht mehr glauben kann, dass es Gott gibt. Er kann nur noch glauben, es könnte sein, dass es Gott gibt, vielleicht aber auch nicht, ja. Das sind Agnostiker, die sagen, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt. Ja, was war da passiert? Der war nur 2 Wochen zu Hause in Urlaub gewesen. Und dann hatte ihm ein anderer philosophisches Buch gegeben und er hat es durchgelesen und der war umgehauen von diesem Buch, von diesem Wind der Lehre weggeblasen. Das war ein schwerer Rückschlag für uns als ganze Gemeinde, weil wir alle ihn lieb hatten und einen verheißungsvollen Bruder in ihm sahen. Er steht heute noch auf meiner Gebetsliste. Er lebt ja noch, sein Leben ist ja noch nicht zu Ende. Und ich hoffe immer noch, dass er zurückkommt. Dann sind wir sehr stark programmorientiert. Das macht es uns auch so schwer. Wir sind so in Programmen drin. Also das heißt, unser Gemeindeleben besteht aus so vielen Aktivitäten, dass kaum noch Zeit ist, sich um Einzelne zu kümmern. Das kann auch ein richtiges Hindernis sein und uns davon abhalten. Und wir sind so wenig menschenorientiert. Die letzten zwei Punkte hängen natürlich zusammen. Wir arbeiten lieber in Programmen, als wir uns in Menschen zu orientieren. Und ihr lieben Brüder, ich muss das sagen, mehr den Brüdern als den Schwestern, wir verbringen auch, fürchte ich, zu viel Zeit am Computer, zu viel Zeit am Schreibtisch und dann kommen wir immer weniger hin zu den Menschen, um sie zu besuchen, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Das muss ich mir auch selber sagen. Wir sind oft zu stark programmorientiert und so wenig menschenorientiert. Und es gibt ein großes Problem in den heutigen Gemeinden. Es werden manchmal Männer zu Ältesten gemacht, die vorher noch nie zu Jüngern gemacht worden sind. Müsste das besser heißen. Und dann ist die Folge, dass diese Ältesten natürlich keine Jünger machen. Wenn man selber das nicht erlebt hat, ist es sehr, sehr schwer. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer, dann in diesem Dienst sich wirklich zu investieren. Aber es könnte anders werden. Ich habe es auch gelernt. Ich habe euch ehrlich gesagt, ich kannte es nicht. Ich war sogar zum Gegenteil hin erzogen, alles selber zu machen als Berufsprediger. Aber ich musste es lernen, auch durch Schmerzen hindurch. Und ich bin immer noch dabei, es zu lernen. Ich habe eine vorletzte Folie für euch. Ich möchte euch noch mal etwas zeigen, hier an diesem Bild, an diesem Schaubild. Guckt mal, es gibt viele Bereiche der Gemeindearbeit. Es gibt Seelsorge, es gibt Kinderarbeit, Jugendarbeit, Chorarbeit, Hirtendienst. Und dann meinen viele, ja, da gibt's auch noch so ein paar Verrückte, die waren auf einem Seminar in Bielefeld und die wollen jetzt Jünger machen. Ja, das ist auch noch so ein Bereich in der Gemeindearbeit, denken manche. So, und das muss ich euch jetzt ganz dick durchstreichen, damit sich das nicht falsch einprägt. So ist es nicht. So nicht, sondern so. Jünger machen, ganz zentral im Gemeindeleben, ganz zentral. Und in all diesen anderen Bereichen, in der Jugendarbeit, es gibt keine bessere Möglichkeit, Jünger zu machen als in der Jugendarbeit. Ihr, die ihr da engagiert seid, ihr könnt eure Jungschaler nehmen, sie lehren, sie reinnehmen in eure Häuser und Zeit mit ihnen verbringen und all die guten Dinge tun, über die wir heute gesprochen haben. Ihr, in der Seelsorge, wie ich vorhin erzählt habe von meiner Frau, macht das nicht alleine. Nehmt jemand dazu, wenn ihr mit jemand sprecht. In der Chorarbeit, auch da werden neue Dirigenten ausgebildet und neue Sänger. In der Hirtenarbeit, im Besuchsdienst, in jedem Bereich des Gemeindelebens muss dieses Prinzip der Jüngerschaft verwirklicht werden. Jüngerschaft ist ganz zentral. Evangelisation nach außen, Jüngerschaft innen. Das ist ganz zentral. Und darum prägt euch das bitte ein. Nehmt das mit, dieses Schaubild hier. Habe ich lange dran gebastelt, das so hinzukriegen. Ich bin kein großer Grafiker. Ja? Und das mit Worten ausgedrückt heißt es so, unser gesamtes Gemeindeprogramm sollte ein einziges Jüngerschaftsprogramm sein. Nicht Jüngerschaft von drei Leuten, ja, die das machen, sondern überall in der Gemeindearbeit muss ein Jüngerschaftsprogramm sein. Und das darf ich jetzt noch sagen, ich kenne wenige Gemeinden, die das so gut umgesetzt haben, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie eine Gemeinde in Salzburg. Da ist Fred Kolwin und Andreas Lindner, die arbeiten dort, ist eine große Gemeinde, die sehr gewachsen ist, fast alles bekehrte Katholiken. Und sie verwirklichen das wirklich. Evangelisation nach außen, sie sind sehr missionarisch. Und Jüngerschaft innen, die werden wirklich durch diese Jüngerschaftsprozesse geführt, die neuen Gläubigen, und die machen es dann wieder mit anderen. Und darum wächst die Gemeinde. Und ich sage noch einmal, dann braucht man kein Willow Creek. Dann muss man nicht Gästegottesdienste einführen, jetzt jeden Sonntag. Mal kann man das machen, selbstverständlich, machen wir auch. Aber nicht jeden Sonntag die Gemeinde auf den Kopf stellen und die Gottesdienste zu Evangelisationsveranstaltungen machen. Und die Gläubigen kriegen keine Speise mehr, keine Lehre mehr. Das alles braucht man dann nicht, sondern dann kann man so arbeiten wie im Neuen Testament. Die schlichten Prinzipien Evangelisation und Jüngerschaft verwirklichen, und dabei geschieht dann auch Leiterschaft. Die letzte Folie darf ich euch noch einmal diese Jüngerschaftsmaterialien zeigen. Ich habe jetzt den anderen Kurs hier nicht auf der Folie drauf, aber den kommt, das andere, das von Wilhelm Pahls kommt. Wir verwenden auch oft, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dieses hier, Training im Christentum, das ist von CLV. Gut, das könnte an ein paar Stellen besser sein, das sage ich ehrlich, das ist zum Teil ein bisschen amerikanisch, und auch da lassen wir manche Lektionen, überspringen wir da, das kann man auch machen, ja, aber trotzdem, insgesamt haben wir es auch oft verwendet. Dieses hier mehr für Einzelpersonen, also unter vier Augen, und dieses hier haben wir mehr in Gruppen verwendet. Wir haben beide benutzt, und ihr habt noch die blaue Mappe mit dazu. Kurs 0 ist evangelistisch, Kurs 1 legt einen guten Grund, die haben wir sehr oft verwendet. Das brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht mehr. Darauf haben einige gewartet. Und jetzt ist sie endlich da, diese Folie. So, wir haben gar nicht Gelegenheit gegeben, vor dem Mittagessen noch die eine oder andere Frage zu stellen. Ein paar von euch haben das richtig gemacht, die sind direkt zu mir gekommen und wir haben schon über ein paar Dinge gesprochen. Aber gibt es etwas, was hier unbedingt noch ausgesprochen werden sollte, wo ihr sagt, wenn ich jetzt heimgehe und kann das nicht hier loswerden, dann platze ich, ja, dann dürft ihr das gerne sagen, vorausgesetzt, es interessiert alle, also mit einzelnen Dingen, die ihr habt, könnt ihr natürlich noch gerne zu mir kommen, auch jetzt gleich beim Kaffee trinken, meinetwegen, aber gibt es noch etwas, ist irgendwo ein Missverständnis, habe ich etwas Dummes gesagt, was wirklich richtig gestellt werden sollte, habe es vielleicht gar nicht gemerkt, ja, ich bin da nicht zimperlich, dürft ihr ruhig machen, ja? Dürft ihr richtig stellen oder etwas fragen, was alle noch angeht, dann will ich nicht abbrechen vorher, bevor das möglich war. Ich will es wirklich anbieten, aufrichtig. Ich meine nicht, dass ihr jetzt fragt, ob Adam einen Bauchnabel gehabt hat, das weiß ich nämlich auch nicht, ne? Das ist auch nicht so wichtig. Ich meine jetzt wirklich Fragen von heute Vormittag und Nachmittag. Da warte ich noch auf die erste Doktorarbeit über dieses Thema, ja, bis das mal einer richtig erforscht hat. Gut, scheinbar keine so dringenden Fragen, ist auch gut. Wilhelm Busch hat gesagt, wenn Fragen kommen, habe ich unklar gepredigt. Nein, das war nur Spaß, ja. Ihr könnt wirklich gerne noch zu mir kommen. Können wir noch mal mit einer Gebetsgemeinschaft schließen? Ja, dass noch ein paar uns auch im Gebet leiten, vielleicht. Jetzt nicht, wir wollen nicht das Blaue vom Himmel runterbeten, sondern danken für etwas, was uns wichtig wurde, was der Herr vielleicht auch persönlich in unser Leben geredet hat. Auch bitten, konkret bitten für die Arbeit, in der wir stehen, dass wir es umsetzen dürfen. Wäre schön, wenn uns einige leiten im Gebet. Stehen wir auf zum Gebet.